Nein, meine Absicht war erst, ich wollte ganz ehrlich von mir selbst schreiben. Und nach ein paar Tagen und so langsam ein kleiner Stapel Papier, der anfing sich aufzuhäufen, ich schreibe noch mit dem Füller von Hand, ja, ist mir klar geworden, dieses Ich, was ich da dauernd hinschreibe, das ist eine erfundene Figur. Ja, das ist so, wie ich mich vielleicht gerne sehen möchte oder wie ich mich gerne kritisieren möchte. Und eigentlich bin ich dabei, einen guten altmodischen Entwicklungsroman zu schreiben.
Ein Entwicklungsroman, den Sie selbst erlebt haben. Aber Sie haben ja auch lange gedacht, in dem Buch beschreiben Sie das, dass Sie die erfundenen Stoffe, die Literatur, Ihre Filme für die Wirklichkeit gehalten haben oder dass Sie das als Mittel benutzt haben der Wirklichkeit. Es war der Ersatz für die Wirklichkeit.
Also ich passe insofern ganz gut auf die Buchmesse, obwohl ich zum ersten Mal hier bin. Weil ich mein Leben mit Büchern verbracht habe und ganz jung, weiß ich halt, mit 14, 15 fängt man an, richtig intensiv zu lesen. Eine Sucht nach Lesen gehabt habe. Und dann ist mir klar geworden, das geht gar nicht ums Lesen, du willst dich immer in andere versetzen. Das Lesen war immer, dass ich auf einmal wurde ich dieser andere, der tolle Abenteuer erlebt. Aber dann wurde ich auch auf einmal eine Frau. Noch spannender. Oder ich konnte endlich wieder Kind sein. Und das ist ja wunderbar, wenn man gleichzeitig sich selbst und viele andere sein kann. Und das erlaubt das Lesen. Und da habe ich dann allmählich, ist das mein Beruf geworden, dass ich nun mit Schauspielern das inszeniere, was ich gelesen habe. Und ich selbst komme dann gar nicht mehr vor. Ich verschwinde dann in anderen Figuren, aber für mich bin ich überall präsent. Nur der Außenstehende, der sieht eben nur die Figuren. Und nun, nach über 30 Filmen war dann auf einmal der Moment gekommen, um zu sagen, ja, in all diesen Figuren, wer bist denn du jetzt? Und insofern war das Buch dann... es ist wirklich wie ein Roman geworden, weil ich nicht mehr wusste, das habe ich jetzt erlebt, das erzähle ich. Und das hat der Homo Faber erlebt. Ich habe mich aber an den Homo Faber erinnert, als ich in einer Lebenskrise in New York war, damals nach dem Tod des Handlungsreisenden mit dem Dustin Hoffman, und dachte, ich komme überhaupt nie wieder an die Oberfläche. Also ich war nicht auf dem Sofa, sondern auf der Couch gelandet, beim Schrink in New York und depressiv durch die Straßen. Plötzlich denke ich, Max Frisch, Homo Faber, hast du doch mal gelesen, vor 20 Jahren, das war es doch genau. Ein Mann, der meint, er hat sein Leben im Griff, der ist erfolgreich, gut, der hatte keinen
Oscar. Der ganz der Vernunft vertraut.
Ja, der ganz der Vernunft vertraut, das habe ich auch immer gedacht, dass ich so mein Leben eingerichtet hätte. Ja, und dann habe ich eben plötzlich aus meiner Krise rausgefunden, indem ich Homo Faber verfilmt habe. Also Literatur als Lebenshilfe, das heißt, ja, Literatur ist nicht dazu da, im Leben zu helfen, das ist eine reine Kunst und so. Nein, ich kann sagen, Literatur ist sehr, sehr nützlich als Lebenshilfe und hat mir oft geholfen, sehen Sie auch so. Es gibt keine schönere Zuflucht, wenn es einem nicht gut geht, als ein Buch.
Das geht in Ihren Filmen oft bis ins Detail, dass Sie,
ja, finde ich auch beklatschenswert.
Oft sind es Details, die auf ihr eigenes Leben verweisen, ohne dass man es als Filmbesucher sehen kann. Etwa in der Blechtrommel. Sie hatten ein traumatisches Verhältnis schon als Kind. Ihre Mutter ist verbrannt. Sie waren im Nebenzimmer, konnten nicht eingreifen. Man hat sie in dieses Zimmer gesteckt, als dieser schreckliche Unfall passiert ist. Und dann haben sie auch gegen die Tür getrommelt. Und diese Szene findet sich dann in dem Film Die Blechtrommel wieder.
Ja, also es gibt so Sachen, da geht es ans Eingemachte. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, über so ein Kindheitstrauma vor 200 wildfremden, aber sehr sympathischen Menschen zu sprechen. Ja. Schreiben, das schreibt man ja alleine und denkt ja, irgendjemand liest das dann mal. Und jetzt muss ich auf einmal das vorlesen. Es ist sehr, da habe ich immer gedacht, Literatur ist eben anders als Film ist Zirkus. Da will ich ein volles Kino haben und da kann also gejohlt, applaudiert und geweint werden. Und Literatur ist was Intimeres, aber inzwischen ist Literatur nicht mehr intim, sondern die ist auch eigentlich mehr auf dem Marktplatz. Gut, Klammer zu. Man versucht immer, sich die Welt zu erklären.
Mir ist passiert,
meinen Brüdern, der eine war jünger, der andere war älter, ich war gerade 5 Jahre alt, dass hier in der Nähe in Wiesbaden-Biebrich, ein Vorort am Rhein, in einem Feuer eben meine Mutter umgekommen ist. Und wir im letzten Moment eingesperrt wurden. Und ich weiß nur, dass ich hinter dieser verschlossenen Tür stand, gegen die trommelte ich und wusste dahinter, da draußen passiert was Furchtbares. Und von einem Tag auf den anderen natürlich dann nie wieder gesehen. Und das Schlimme war, dass ich es nicht gesehen habe. Weil seitdem bin ich immer noch dabei, mir das vorzustellen. Und es gibt immer noch wieder eine andere Version. Ja, also das ist ja, erstmal hat man nur so ein Bild wie aus dem Strubbelpeter, da Paulinchen war allein zu Hause, lichterloh in Flammen stehend. Dann sieht man wieder andere Details. Also was man nicht gesehen hat, geht einem in der Vorstellung eben nie aus dem Kopf. Und als ich an der Blechtrommel arbeitete und der David Bennett, also für mich war das nie Oscar, für mich war das immer David Bennett. Ja, das war keine literarische Figur mehr, sondern der kleine David Bennett selbst war eben Oscar. Und er selbst übrigens hat geglaubt, der war ja erst 10 und dann 11 Jahre alt, als wir drehten, er hat geglaubt, dass der Günter Grass ihn beschrieben hätte. Also er, David Bennett, hat den Oscar erfunden, indem er dieser kleine Mann war. Und der Günter Grass hat dann ein Buch draus gemacht. Ja, also er ist sozusagen der Ursprung der Figur. Und so habe ich ihn auch behandelt. Also du bist der Ursprung der Figur. Und seine Mutter, die Angela Winkler, die zerreißt es ja buchstäblich, als der Krieg beginnt, als sie nun zwischen ihrem polnischen Liebhaber und ihrem deutschen Mann, dem Mario Adorf, entscheiden muss. Und sie kann diese Entscheidung nicht treffen und vergiftet sich, indem sie eine Überdosis Fisch isst. Und der Junge ist da und sieht ohnmächtig zu, wie etwas Schreckliches mit seiner Mutter passiert, die sich immer weiter von ihm entfernt und schließlich dann irgendwie auf dem Etagenklo sich einschließt und verendet. Und da steht er nun außen vor der Tür und trommelt an die Tür und versucht nochmal den Kontakt herzustellen und versucht vor allen Dingen eben, ob er nicht eingreifen kann, um etwas Schreckliches zu verhindern. Die Szene ist nicht im Roman, geht ganz glatt im Film auf. Günter Grass hat auch nie was gesagt, wo diese Szene denn herkäme. Die kam natürlich irgendwie dann aus meiner Kindheit. Und so habe ich eben das Glück gehabt, dass ich oft Selbsterlebnis über die Literatur erzählen konnte, dann wieder in Filmen. Und umgekehrt natürlich von der Literatur Sachen in mein Leben gekommen sind, was ich vielleicht sonst nicht so verstanden hätte. Also Eifersucht zum Beispiel. Ja, das erst nachdem ich den Film über die Liebe von Swann von Brust gemacht habe, und da war ich immerhin schon 40, erst danach habe ich angefangen, selbst eifersüchtig zu werden. Ich wusste vorher gar nicht, was das ist. Nachdem ich ein Jahr lang so intensiv daran gearbeitet hatte, bin ich ja manisch eifersüchtig geworden.
Also es ist großartig, wie Sie das schildern. Die Literatur hat Ihnen geholfen, in Ihr eigenes Leben nicht zu finden. Sie waren ja auf einem guten Weg, aber das Leben als solches, als Original zur Kenntnis zu nehmen. Das gilt sogar, Sie schreiben das ja ausführlich und schonungslos, in sexuellen Dingen, in Liebesdingen. Auch ja, da sind Sie relativ, auch da sind Sie relativ spät. Ja. Nein, aber Sie sind, das ist das Interessante. Ja. Sie sind relativ spät dazu gekommen. Ja. Auch
ich war
über
mit
den
21
Film.
Noch Jungfrau und dann habe ich gedacht, jetzt muss mal Schluss sein. Und ich war ja, lebte ja in Paris damals, war da zur Schule gegangen und war Student und ging dann in die Rue Saint-Denis. Damals waren da noch die Markthallen, der Bauch von Paris und wie in Lola La Douce, ja, von Billy Wilder. Und bin dann da mit einem Mädchen oder wahrscheinlich einer gestandenen Frau aus Marseille aufs Zimmer gegangen, die hat so einen wunderbaren mediterranen Akzent, ja, und die hat mir dann einiges erklärt. Wollen wir jetzt nicht reingehen. Ich komme gleich nochmal zurück auf die Literatur und den Umgang, weil ich ja so viele verschiedene Autoren verfilmt habe. Und das heißt nun gar nicht, dass ich irgendwie Kopfjäger war und dachte, jetzt brauche ich noch Kleist, Böll, Musil, Arthur Miller, Proust, sondern weil ich in jedem dieser Bücher, die sind irgendwann zu mir gekommen, eben wie der Homo Faber oft 20 Jahre, nachdem ich sie gelesen hatte, weil etwas Erlebtes in dem Buch war, was mich an eigenes Erlebtes erinnerte und eine Korrespondenz. Und Literatur ist immer aufgehobenes Leben. Also ich habe gemerkt, ich kann ziemlich genau jetzt lesen in einem Autor, zum Beispiel Judith Kuckert, die gerade hier saß, von der ich Bücher auch gelesen habe, was sie erfunden hat und was sie erlebt hat. Ich habe inzwischen einen Geigerzähler dafür entwickelt. Und nur das, was ein Autor erlebt hat, von dem er ausgegangen ist, was sich dann entwickelt hat, das ergibt gute Literatur. Also es muss erlebtes Leben sein. Es geht nicht um den Stil und die Kunst des Schreibens. Und ich weiß sogar, Sie haben ja öfter mit Schriftstellern zu tun, woran Sie es erkennen können. Das erlebte Leben ist fast unmöglich zu beschreiben. Wenn einer etwas sehr präzise beschreibt und das Gefühl, was er in dem Moment gehabt hat, dann können Sie sicher sein, erfunden. Erfundenes kann ich eindeutig beschreiben. Was ich selbst erlebt habe, da mühe ich mich ab. Ich habe hier ein Kapitel drin, das heißt das 47. Jahr oder das 47. Das war eben mein 47. Lebensjahr. Da habe ich Tagebücher und Tagebücher gefüllt. Ich hatte so viele. Das ist das Jahr einer großen Liebe und einer großen Krise. Das zu beschreiben, ich habe das Kapitel 10-mal geschrieben, immer wieder, meiner Meinung nach stimmt es immer noch nicht. Jedenfalls die Partnerin, die es gelesen hat, hat gesagt, alles scheiße. Und da erkennt man, wenn ein Autor sich dann müht, eine wie Proust und andere etwas zu beschreiben und es nicht richtig in den Griff bekommt, daran kann man erkennen, das hat er erlebt.
Ja. Manchmal ist das Leben aber auch so, dass man glaubt, das kannst du nicht in einen erfundenen Roman tun, das nimmt dir kein Mensch ab.
Also zum Beispiel, mein Leben, so ging es mir. Ich habe gedacht, ich musste aufhören.
Also Episoden.
Das glaubt doch keiner, dass einer so viel erlebt hat. Jetzt irgendwie wollte ich vor 20 Jahren Schluss machen. So 1989 dachte ich, jetzt reicht es eigentlich.
Also auch Episoden, diese herrliche Geschichte. Sie waren verlobt mit der Stuntfrau von Brigitte Bardot bei den Dreharbeiten Viva Maria in Mexiko. Eine feurige Mexikanerin, die wie alle feurigen Mexikanerinnen Schusswaffen mit sich trugen. Und diese Schusswaffe hat sie dann mit ihnen nach Deutschland gebracht. Und es war das wilde Jahr 68, die Antiterroristenhysterie. Und plötzlich stehen in ihrem Zimmer Polizisten. Und was finden sie? Die Verlobte war wahrscheinlich längst über alle Berge, aber ihre Waffe hatte sie dagelassen.
Ja, Sie haben das sehr gut erzählt. Nur die Mexikaner sind gar nicht feurig, die sind sehr sanft und die war ganz besonders sanft. Aber in ihrer Handtasche hatte sie einen Colt 45 und einen Dillinger und als wir in New York durch den Zoll gingen, fragte der Beamte, was soll denn das? Und hat gesagt, en caso, im Falle, just in case, im Falle eines Falles. In Mexiko in den 60er Jahren noch durchaus gängig. Und da hat er gesagt, ja, da können Sie hier nicht nach New York einreisen, wir tun das in Umschlag, versiegeln, bei der Ausreise können Sie es wieder mitnehmen. In München gab es damals noch keine Kontrollen, kein Zoll. Und tatsächlich dann fast, weiß nicht, 15 Jahre später war der Meinhof-Hysterie Hausdurchsuchung im Morgengrauen. Und was wird gefunden? Diese Sachen. Und warum waren die bei mir? Naja, als unsere Beziehung dann doch nicht klappte in Europa, habe ich ihr ein Rückflugticket gekauft Und bevor ich es ihr gegeben habe, habe ich die Waffen aus ihrer Handtasche genommen und die Munition aus den Waffen genommen und das alles irgendwo in der Wohnung entsorgt, weil en caso, ja, muss man ja vorsichtig sein, wäre natürlich nichts passiert. Und nun erklären Sie das mal einem Staatsanwalt. Ja. In der Bild-Zeitung stand damals Waffenarsenal im Haus des Regisseurs gefunden. Ja.
Und Viva Maria war ja damals auch noch der Kultfilm der aufmüpfigen, der rebellischen Generation.
Ja.
An dem Sie, an diesem Film waren Sie Regieassistent von Louis Malle, aber Sie waren mehr als ein Regieassistent, Sie waren da schon ein wichtiger Mann. Sie haben die Massenszenen inszeniert, da ist auch was Schlimmes passiert. Ein Statist kam zu Tode, war eine Riesenaffäre damals.
Ja. Ich habe 5 Jahre lang mit Louis Malle als Regieassistent gearbeitet. Das war der letzte Film. Wir haben tatsächlich den einzigen Unfall, den ich je in meinem Filmleben, also 45 Jahre gehabt habe, da gehabt, dass einer von diesen schweren Pferdekarren bei einer Szene über einen Statisten gefahren ist, der dort nicht hätte liegen dürfen. Ja, wir hatten das, die Toten auf ihre Plätze, hieß das, aber diese Toten, das sollten Puppen sein, und da hat sich einer hingelegt. Und der Regisseur Louis Malle hat das damals ganz auf sich genommen, die Verantwortung für diesen Unfall, und hat die Dreharbeiten für einen Tag unterbrochen und ist zu den Leuten hingegangen. Aber eigentlich hat er sich vor mich gestellt, denn der Regieassistent ist für die, man nennt das die Regie des armen Mannes. Also wenn der Regieassistent die Komparsen darf er inszenieren. Und also insofern war das sehr großzügig. In einer anderen Sache hat er mich dann zur Ordnung gerufen, als ich eines Tages wieder dabei war und er inszenierte gerade eine Szene mit Bardot und Moreau und ich machte da irgendwelche Bemerkungen im Hintergrund, dass das eigentlich alles ganz anders sein müsste. Und da hat er vom gesammelten Team hingestellt und hat gesagt, ich habe seit einiger Zeit das Gefühl, ich habe keinen Assistenten mehr neben mir, sondern einen Richter. Das war die deutliche Aufforderung, ich soll jetzt meine Selbstverantwortung übernehmen. Und dann habe ich den jungen Thales dann als meinen ersten Film gedreht. Aber das ohne diesen Tritt, den er mir da gegeben hat, ich war natürlich vollkommen erschrocken und habe erkannt, ja, du bist kein guter Assistent mehr, weil du willst selbst machen. Ja. Und ein Assistent muss...
Aber da muss man durch. Und dann plötzlich sind Sie Oscar-Gewinner, der erste Auslands-Oscar für Deutschland, für die Blechtrommel.
Plötzlich ist gut, das ist 20 Jahre später.
Sie waren es dann. Und dann waren Sie eigentlich der Mann für Hollywood. Und Sie haben es ja auch probiert. Und woran lag es, dass es nicht geklappt hat mit... vielleicht wollten Sie es ja auch gar nicht, aber was haben Sie da in Hollywood erlebt? Was hat Sie da abgeschreckt?
Bin da am nächsten Morgen da am Swimmingpool im Hilton Hotel gewesen mit dieser geschlechtslosen Statue und bin geschwommen und mich gefragt, ja, was machst du jetzt? Kamen Angebote, alles Mögliche da zu machen. Und habe gesagt, ja, aber eigentlich hast du doch jetzt damit die freie Karte, unabhängig zu sein. Und was ich eigentlich machen wollte, war ein Film über unsere Beziehung zwischen Deutschland und der Dritten Welt. Und da gab es auch wieder einen Roman von Nicolas Born, Die Fälschung, über einen Journalisten im Bürgerkrieg im Libanon. Und habe ich also meinen Kredit vom Oscar genommen, um... im Libanon diesen Film, Die Fälschung, mit Bruno Ganz und Hanna Schigula zu machen. Und damit hatte ich natürlich den Kredit auch verspielt. Das heißt, wahrscheinlich wollte ich genau das. Ich wollte wieder frei sein von dem Erfolg. Und erst 5 Jahre später, als der Arthur Miller und Dustin Hoffmann mir angeboten haben, den Handlungsreisenden zu machen, da bin ich dann nach Amerika gegangen, aber da war, wie gesagt, der Oscar-Kredit schon etwas verspielt. Und ich habe mich rumgequält in Amerika. Ich wollte die Filme machen, die ich machen wollte, wie in Europa. Das ging dort nicht, da muss man im dortigen System arbeiten. Und als dann die Mauer fiel und ich in New York saß, in dieser bewussten Krise, habe ich gedacht, ja, was machst du eigentlich hier? Müsste es doch in Berlin sein. Und habe das abgebrochen. Also ich würde nicht definieren, ich habe es nicht geschafft in Hollywood. Ich habe es nicht gewollt, es dort zu schaffen, weil ich gespürt habe, du passt da eigentlich nicht rein. Die Dollars wären dir schon recht und vielleicht auch, nee, die Villa mit Swimmingpool, nee, es wäre mir zu langweilig schon. Da hört es schon auf. Also irgendwie der ganze Lebensstil war nicht das, was ich wollte. Ich wollte Filme machen für den dunklen Saal, die man noch in Jahrzehnten sich anschauen würde. Ich bin einfach ein Kind der Cinemathek gewesen und ja, ich glaube heute noch, es gibt Filmkunst und Filmkunst ist eine Kunst wie Literatur, wie Malerei, wie Musik und das muss man ernst nehmen.
Sie haben sich dann nach der Wende breitschlagen lassen, in Babelsberg Aufbauarbeit zu betreiben. In einem Interview, glaube ich, habe ich gelesen, dass Sie das bedauern, dass Sie das für einen großen Fehler halten, das getan zu haben. Warum eigentlich? Sie haben ja da schon sich verdient gemacht.
Ja, sehr verdient. Ich habe auch ganz viele Verdienstkreuze bekommen. Ich habe viele, viele Arbeitsplätze gerettet. Aber das war ja nicht wirklich mein Lebensziel, ehrlich gesagt. Und als ich nun nach Berlin zurückkam, da waren diese Studios, ehemalige UFA, dann DEFA, wo Metropolis und alle meine großen Vorbilder gearbeitet hatten, Fritz Lang und Pabst und Murnau und so weiter. Und da sage ich, ja, das kann man doch nicht platt machen, das muss man doch irgendwie, diese Studios muss man doch retten, das ist ja die Wiege der Filmkunst. Und habe mich da reingeschmissen und habe da tatsächlich 6, 8 Jahre meines Lebens verbracht. Das schien zum Scheitern verurteilt und ist jetzt, 15 Jahre später, ein Riesenerfolg. Ja, Tom Cruise dreht da, Quentin Tarantino dreht da. Also was habe ich gemacht? Ich habe dafür gesorgt, dass die Amerikaner anständige Arbeitsbedingungen haben, wenn sie zu uns kommen. Und ich habe eine Menge Arbeitsplätze gerettet. Und für mich, ich habe noch eine restlos überflüssige Erfahrung gemacht.
Überflüssig, weiß man nicht. Keine Erfahrung.
Ja, im Sinne meiner Kunst, ja, haben Sie auch recht.
Also, das ist ja auch.
Aber ich hätte vielleicht doch in den 3 Jahren lieber, in den 6 Jahren lieber 3 Filme machen sollen, als Manager zu spielen.
Das ist ja auch das besonders Interessante an Ihrem Buch, dass Sie die nicht gedrehten Filme, dass Sie die gescheiterten Projekte mit derselben Liebe, mit der gleichen Genauigkeit beschreiben. Weil Sie eben wissen, auch diese Erfahrungen gehören nicht nur zu Ihrem Leben, sondern waren wichtig. Selbst ja, das Buch ist ja einem Scheitern zu verdanken, weil Sie zufällig aus einem Projekt rausgeflogen sind.
Bei der Päpstin rausgeflogen bin, ja. Und, den Zeit Film hatte ich fix und fertig im Kopf, da könnte ich heute noch irgendwo mich hinstellen, könnte den sofort drehen. Und es stimmt, dass also für uns unsere eigene Arbeit, Regiearbeit, Filme machen, das ist passiert sehr, sehr viel in der Vorstufe. Man muss den Film einmal fast fertig im Kopf haben, bevor man anfängt, jetzt mit den Schauspielern und mit allen daran zu arbeiten, damit man immer weiß, sozusagen, das war der Entwurf, was wir machen wollten und das müssen wir versuchen zu erreichen. Und insofern, wenn dann plötzlich ein Film abgesagt wird, und das passiert halt oft im Leben, keine Finanzierung findet, dann lebt dieser Film in meinem Kopf weiter, fast noch dringender als die, die ich gedreht habe, weil die ich gedreht habe, die sind ja erledigt. Also da gibt es einen wunderbaren Film in meinem Kopf über einen deutschen Auswanderer nach dem Krieg, den es nach Utah verschlägt, der Mormone und Polygamist wird und der im Grunde in einem Holzhaus self-sufficient wie die ersten Pioniere leben will. Eine wunderbare, wahre Geschichte oder eine Komödie über eine Abrüstungskonferenz, wie es die ja gegeben hat während dem Kalten Krieg mit Steve Martin als Simultanübersetzer. Und da gibt es so ein Device, das haben sie irgendwie, die Russen, hergestellt, dass nach jeder Übersetzung, nach jeder Verhandlung wird sein Kurzzeitgedächtnis gelöscht. Und der verliebt sich nun und verabredet sich mit der Frau für den Abend. Inzwischen ist aber sein Kurzzeitgedächtnis gelöscht worden. Er weiß gar nicht, wer die ist, als sie plötzlich vor ihm steht. Was will die denn von ihm? Ja, die haut ihm eine runter. Sagt er, das kenne ich. In Washington gibt es auch so Leute, die am nächsten Morgen so tun, als ob sie einen nicht kennen. Worauf er sich sofort wieder in sie verliebt, in diese feurige Frau, die ihn da ohrfeigt. Ja, und dann wird wieder sein Kurzzeit. Ja.
Sind ja auch schöne Romanstoffe eigentlich. Oder geht ja. Das nicht, dass man daraus ein Buch macht?
Hätte ich nicht dran gedacht. Ich könnte mir jetzt im Nachhinein, sage ich mir, dass ich aus einigen Kapiteln einen ganzen Roman vielleicht machen könnte. Aber eher Selbsterlebtes als solche Filmstoffe.
Aus Frankreich kommend waren Sie einer der Mitgründer des neuen deutschen Films, wie man damals gesagt hat. Das sind also das Filmemacher-Ideal, das heißt, man ist Regisseur, man ist Drehbuchautor, man ist meistens auch noch selber der Produzent. Das war ja ein neuer Aufbruch, eine Neuerfindung des deutschen der deutschen Filmindustrie, wenn man so will. Was ist daraus geworden aus der Rückschau? Was war erfolgreich? Was waren die Fehler dieses neuen Ansatzes?
Ja, also erfolgreich war, dass es uns überhaupt gab. In der Literatur hat es das ja mit der Gruppe 47 schon sehr viel früher gegeben, eben 1947 oder wann die angefangen haben. Der deutsche Film hat eigentlich sich erst nach dem Krieg wieder erholt und erfunden, eben Anfang der 60er Jahre. Was geblieben ist, na, ich bin immer noch da, Werner Herzog ist immer noch da, Wim Wenders war etwas jünger, der ist erst recht noch da, Margarete von Trotter ist noch da, dreht gerade Hildegard von Bingen. Also einige von uns haben durchgefallen, viele sind weg. Wir wollten einfach, dass in deutschen Filmen deutsche Wirklichkeit vorkommt, im Gegensatz zu dem, was wir Opas Kino, die Schnulzen der 50er Jahre nannten, die jetzt immer sonntagnachmittags laufen, im ARD und ZDF und auch sonst wo, sehr zum Groll von Herrn Reich-Ranitzky. Gegen dieses Kino haben wir damals schon revoltiert. Ja, wir fanden das damals schon blöd und wollten eben Filme machen, die etwas über unser Leben sagen und über unser Land sagen. Und dieser Ansatz war richtig. Was sicher falsch war, ist, dass wir in dem hängen geblieben sind, so was ich gesagt habe, Wohnküchenproduzenten. Also wir haben alles selbst gemacht und möglichst noch das Lohnbüro war noch in der Wohnküche mit drin. Wir hätten uns mit den alten etablierten Produzenten zusammentun sollen und versuchen, eine Filmindustrie aufzubauen, so wie es heute eine Fernsehindustrie gibt, aber eigentlich immer noch keine Filmindustrie in Deutschland.
Ja, woran liegt das, dass der deutsche Film, der deutsche Spielfilm immer noch ein bisschen Mühe hat, auch wenn er zunehmend Erfolge feiern kann, vor allem mit historischen Stoffen? Der Eichinger hat sich da ja auch auf dem internationalen Markt einen Namen gemacht. Der letzte Oscar ging an einen deutschen Film. Es hat sich ja was getan, aber was fehlt zum ganz großen Geschäft?
Nein, ich glaube, man kann nicht viel mehr verlangen. Die Zeiten haben sich verändert. Das Leben der Anna ist ein großartiger Film. Weiß nicht, Lola Rent von Tom Tykwer war ein großartiger Film. Es gibt eine ganze Generation von jungen Regisseuren, die Filme hier und heute machen und über uns und unsere Geschichte. Eichinger würde ich nicht dazu zählen. Die das ernst meinen und die interessante Filme machen. Aber das Umfeld international ist nicht so, keinem europäischen Land gelingt das, ja, noch wirklich regelmäßig eine Filmproduktion zu haben, die man international wahrnimmt. Es gibt immer diese Einzelerscheinungen. Es gab also das Leben der anderen. Dieses Jahr gibt es einen großartigen italienischen Film, den ich gestern Abend auszeichnen durfte auf dem Hessischen Filmpreis, Camorra, über die Mafia-Strukturen in Neapel. Und man meint, man hätte den Paten gesehen und wüsste, was die Mafia ist. Es ist das Gegenteil von allem, was man sich vorstellt. Und dieser Film mit dokumentarischer Schärfe und unglaublich, also wie Fahrraddiebe oder wie Filme von Pasolini, also mit der ganzen Kraft des italienischen Neorealismus, zeigt uns auf einmal, das passiert in Europa, ob das die Einwanderer aus Afrika sind, die illegalen, ob das Hunderte von Chinesen sind, die da falsche Haute Couture-Sachen herstellen, ob da, was weiß ich, tonnenweise Kokain umgeschlagen wird. Das passiert bei uns in Europa, ja, und davon, das strahlt ja aus überall hin. Da sieht man die Kraft von Kino dadurch und von dem Buch, was dem zugrunde liegt. Man muss die Wirklichkeit erzählen und dadurch ist die Wirklichkeit gezwungen zu reagieren und sich zu ändern.
Das scheint aber ein internationaler Trend zu sein. Auch die amerikanische Filmindustrie bringt immer häufiger politische Stoffe, die mit unserer Gegenwart zu tun haben. Ist das ein falscher Eindruck oder teilen Sie den?
Ja, ich würde sagen, es ist schön, wenn es so ist.
Ja.
Ich kann es nicht genau verfolgen, aber es ist immer noch wieder erstaunlich, dass angesichts der Flut von Filmen und Reportagen und Berichten im Fernsehen ab und zu ein Film mehr bewirkt, der plötzlich da ist. Und das bestätigt eben meinen Glauben ans Kino, weil ein Film, den Leute in einem Saal sehen, als Gemeinschaftserlebnis, der Ausdruck von einem Menschen ist, in dem Fall Comorra, von einem jungen Schriftsteller, der jetzt mit dem Tode bedroht wird, der in dem Stadtviertel aufgewachsen ist, so sehr, dass die Italiener schon wieder sagen, das ist ja selbst ein Mafioso. Ja, das ist unglaublich, dass die Kraft des Kinos das dann bewegen kann. Oder manchmal ist es auch nur einfach eine neue Art, eine Liebesgeschichte zu erzählen, wie in Lola Rent, wo man plötzlich sieht, wie sollen wir denn überhaupt noch Gefühle, die Zeit brauchen, haben, wenn unser ganzes Leben in lauter winzige kleine Nanosegmente fragmentiert ist.
Volker Schlöndorff, ein homme de lettres, der Filmgeschichte geschrieben hat. Glückwunsch zu Ihrem Buch, das sehr empfehlenswert ist. Licht, Schatten und Bewegung. Vielen Dank.
Vielen Dank.